So, ich begrüße Sie recht herzlich. Das ist die letzte Vorlesung Informatik 2, funktionale Programmierung und Gedöns. Wir haben noch ein bisschen was in der vom Stoff. Den wollen wir schnell noch uns anschauen und danach ist vielleicht noch ein bisschen Zeit, dass wir Fragen zur Klausur, falls Sie noch welche haben, kurz besprechen können. Also was haben wir das letzte Mal gemacht? Das letzte Mal hatten wir uns weiter mit dem Thread-Konzept oder mit einem Thread-Konzept beschäftigt, das in OCaml angeboten wird. Das beruht auf Threads, die man starten und joinen kann. Und außerdem gibt es bei diesen Threads noch diese Kommunikation über Kanäle. Und die Kommunikation über Kanäle war eine synchrone Kommunikation. Da gab es also ein Send und ein Receive. Und diese Send und Receive lieferte Events und man musste einen Sync auf diese Events machen und dann traten diese Events auch ein. Und natürlich muss ein Sender und ein Empfänger irgendwie beide übereinkommen, dass da ein Sync gemacht wird, deswegen nannte man das Rendezvous. Und wir hatten vielleicht noch als letztes zur Erinnerung, wir hatten dann noch diese Choose bzw. Select Anweisungen oder Funktionen. Und die erlaubten uns, wenn halt mehrere, wir wissen nicht genau, welches Event zuerst kommt, und da kann man dann halt das auf das Event synchronisieren, das als erstes daherkommt. Das war dann noch dieses Select oder beziehungsweise das Choose, das liefert dann halt nur dieses Event zurück und nicht lässt das Ereignis nicht eintreten, noch nicht eintreten. Das war im Prinzip das ganz einfache Setting und wir haben dann halt herumgespielt, was kann man damit machen. Und wir hatten dann so verschiedene Dinge realisieren können. Unter anderem konnten wir eine gemeinsame Speicherzelle realisieren, in die man Werte reinschreiben und aus der man Werte lesen kann. Was insofern bemerkenswert ist, weil das normale funktionale OCaml, das die so ein Konzept nicht anbietet. Und mit diesem Multithreading konnten wir das realisieren. Wir hatten dann auch gesehen, dass man so das Konzept von Logs und das Konzept von Semaphoren, was uns vertraut ist aus der parallelen Programmierung, das kann man mit diesen Primitiven herstellen. Und jetzt hatten wir uns noch an einem weiteren Beispiel versucht. Das wollen wir schnell uns nochmal anschauen. Das ist die Sache, dass bei unserem Rendezvous, das war in irgendeiner Weise asymmetrisch, der eine sendet, der andere empfängt. Und die Frage ist, können wir sozusagen da auch so das symmetrisch machen, indem wir sagen, bei einem Rendezvous werden Werte ausgetauscht. Das ginge ja vielleicht auch. Und dazu hatten wir uns das Konzept eines Swap-Channels, einfach jetzt mal, das war unsere Idee. Und die Frage ist, können wir das realisieren mit den eingebauten Channels? Und die Antwort ist natürlich, geht das. Und hier ist die Idee, wie. Also wir brauchen erstmal einen neuen Typ, das ist dieses Swap, der ist parametrisch in den Werten, die man auf diesem Channel austauschen kann. Und den müssen wir jetzt implementieren. Und die Idee ist, wie wir das implementieren, dass so ein Swap-Channel in Wirklichkeit implementiert wird mit Hilfe einem Channel, auf den ich ein Paar schicke. Und zwar ein Paar, einmal den Wert, den ich swappen möchte. Und natürlich, wenn ich irgendwie einen Wert A schicke, dann möchte ich auf irgendeinem anderen Wert, dann möchte ich vielleicht den Wert meines Partners, muss ich ja auch irgendwie kriegen. Und das ist dieser Rückchannel, den man dann da mitschickt. Deswegen dieses Paar. Und wenn ich einen neuen Swap-Channel anlege, dann lege ich halt einen Channel von diesem Typ an. Natürlich, Channel von diesem Typ an und wir fragen uns jetzt, die einzige kritische Instruktion, die wir jetzt noch realisieren müssen, ist der Swap selbst. Okay, also das schauen wir uns jetzt an. Da waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Also wir fragen uns, wie könnte man so einen Swap herstellen? Also natürlich, wenn ich so einen Swap aufrufe, habe ich zwei Argumente. Einmal den Swap-Channel selber und dann natürlich ein X. Das ist der Wert, den ich austauschen möchte mit jemandem, der gleichzeitig ebenfalls dieses Swap auf dem Channel macht. Okay, und natürlich haben wir gesagt, okay, ich tue jetzt so zwei Sachen. Ich schicke in Wirklichkeit dann auf diesem Channel CH, jetzt nicht das X, sondern das X zusammen mit einem Rückantwortskanal sozusagen, wo ich den geswappten Wert kriege. Also, das heißt, das Erste, was ich also jetzt sozusagen bei der Implementierung von dieser Funktion Swap mache, ist, ich lege mir diesen zusätzlichen Channel an. Das ist dieses C. Und jetzt gibt es zwei Situationen. Entweder, bevor mein Sendeereignis stattgefunden hat, empfange ich von meinem Partner irgendwie ein Paar. Ja, also das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, die jetzt passieren können. Entweder empfange ich auf dem Channel selber irgendwie etwas von meinem Partner oder mein Senden ist erfolgreich. Ja, und wenn ich sozusagen von meinem Partner zuerst so ein Paar empfange, was mache ich dann? Naja, sozusagen meine Reaktion darauf wäre, ich würde, mache ich jetzt mal in Rot, was ich dann machen würde, ich würde dann auf dem, kriege ich ja so einen Wert, das ist das Y, aber ich muss gleichzeitig noch auf diesem Rückkanal C, den ich bekommen habe, auch noch mitteilen, hallo hier, ich habe einen Wert X, den musst du jetzt haben. Ja, das heißt, dann sende ich auf diesem Wert C, auf dem Kanal C, den ich bekomme, das X. Die Alternative ist, dass ich selbst erfolgreich bin, dass mein Paar zuerst über den Kanal rübergegangen ist. Und das heißt, in dem Fall muss ich jetzt nur noch eigentlich wenn das eintritt, muss ich sozusagen nur noch auf meinem eigenen Rückkanal den Wert entgegennehmen und das ist der Wert, der dann zurückgeliefert wird. Okay? Und diese Auswahl zwischen diesen beiden Ereignissen habe ich jetzt mit einem Choose gemacht. Das heißt, dieses Swap liefert ein Event zurück. Und indem ich ein Sync drauf mache, kann ich dann den Wert selbst kriegen. Oder wenn ich statt dem Choose ein Select mache, tritt dann diese Kommunikation tatsächlich ein. Okay? Gut, dann vielleicht noch man kann also anstelle von so einem normalen Send und Receive auch so ein Swap machen. Das ist also das eine erfreulich. Und dann kann man natürlich jetzt weitere Dinge sich überlegen. Okay, wenn ich senden möchte, dann möchte ich eigentlich nicht für immer warten, sondern ich möchte mir eine Art Timeout vorgeben. Also ich möchte mir eine Zeitspanne vorgeben. Und nur so lange warte ich und wenn das Senden bis dahin nicht geklappt hat, dann gebe ich auf. Genauso beim Empfangen, ich habe mein Geduldsfaden ist endlich lang und wenn der abgelaufen ist, dann reißt er und dann gebe ich es einfach auf. Ja, so etwas möchte ich vielleicht implementieren und das ist im realen Leben natürlich ganz genauso. Wir haben halt nicht unendlich viel Zeit. Und dafür würde man, damit man timed Sends und timed Receives implementieren kann, wäre es gut, sowas wie ein Timer zu implementieren. So was würde ein Timer machen? Naja, also erstmal ein Timer erlaubt, also jetzt wieder wir fangen immer auf die gleiche Weise an, wir geben uns eine gewisse Funktionalität vor und dann implementieren wir die. Also das Erste ist, wir wollen den Timer setzen. Das heißt, da geben wir irgendwie eine Zeit her vor. Das wäre mit Hilfe von einem Float zum Beispiel. Und dann kriegen wir ein Event zurück. Ein Event zurück. Und dieses Event, was man da zurückgibt, das tritt halt ein, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und solange die Zeit noch nicht abgelaufen ist, ist das Event, also wenn ich ein Sync drauf mache, würde mich das beschäftigen oder anhalten, solange bis die Zeit abgelaufen ist. Ja, das ist da die Idee. Und dann wollen wir zusätzlich, außer dass wir einfach nur die Zeit als solches irgendwie ablaufen lassen können, wollen wir insbesondere das benutzen, um ein Timed Receive und ein Timed Send zu machen. Jetzt bei diesem Timed Receive, da müssen wir uns überlegen, was ist die Funktionalität davon? Das ist wieder die erste Frage. Und dann kriegt das wie ein normales Receive, kriegt es also ein Channel, dann die Länge unseres Geduldsfadens und dann das normale Receive würde dann irgendwie ein Strich A Event zurückliefern. Ja, jetzt ist es natürlich hier bei uns so, es könnte sein, dass die Zeit abgelaufen ist, bevor das Event das Event eingetreten ist und deswegen gibt es da ein Strich A Option zurück. Ja, also so ein Receive kann auch dann gegebenenfalls nichts zurückliefern. Und genauso beim Senden. Das Senden nimmt normalerweise eben so einen Channel und einen Wert, den man auf dem Channel schicken kann und liefert ein Unit-Event zurück. Und jetzt gibt man noch zusätzlich den Zeitraum mit, den man warten möchte. Und dann kann die Zeit abgelaufen sein, bevor das Senden erfolgreich war. Deswegen gibt es dann möglicherweise nicht ein Unit zurück, sondern eine Unit Option. Das ist jetzt die Vorgabe, die wir uns machen. Und die Frage ist jetzt, wie implementieren wir das? Und also das erste ist natürlich die Frage, wie machen wir das mit dem Timer? Das heißt, das ist unser erstes Problem. Es kriegt also so eine Zeitdauer T und dann soll ein Event zurückgeliefert werden. Wenn ich also ein Sync drauf mache, dann ist das eben erfolgreich, wenn die Zeit abgelaufen ist. Okay, und dann machen wir das eben wieder so, dass wir, oder ich schlage vor, das so zu machen, dass wir dieses Event, ja, wie kommen wir zu diesem Event? Das Event stelle ich mir so vor, ich erzeuge wieder mal einen neuen Kanal, dann erzeuge ich einen neuen Thread und dieser Thread, was macht der? Das ist jetzt hier dieser rote Bereich, der wartet erst eine Weile, weil es dieses Delay gibt's ja, irgendwie, da Delay T führt, also wartet T so viel Zeit, wie T eben vorgibt und danach geht's weiter. Ja? Und danach macht dieser Thread, den ich starte, nichts anderes, als er versucht, auf diesem Channel zu empfangen. Das heißt, ich spalte dieser Thread überwacht gewissermaßen die Zeit. Und wenn er fertig ist mit der Zeit, dann ist er bereit, auf dem Kanal ein Token zu empfangen. Okay, und das heißt, nachdem ich diesen Thread erzeugt habe, sende ich dieses Acknowledge. Und Sie sehen hier, ich sende es nur, ich mache keinen Sync drauf. Das heißt, ich kriege hier ein Event zurück. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist dieser Thread, den ich gestartet habe, halt bereit, auf dieses Senden zu reagieren, damit das zu empfangen und dann geht es weiter. Ja? Also insgesamt liefert dieses SetTimer T jetzt also ein Event zurück und ich muss mich nicht weiter drum kümmern, mit dem kann ich irgendetwas machen, das kann ich in irgendeine Datenstruktur reinpacken oder so. Und später dann irgendwann mal ein Sync drauf machen und wenn die Zeit abgelaufen ist, wird das sofort terminieren und wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist, wird dieses Event erst nach einiger Zeit eintreten. Ja? Okay, kann man das verstehen? Ja, also hier dieses Event wird sofort hergestellt. Aber die Zeit läuft trotzdem und im Hintergrund in diesem Thread, den ich hier aufgesetzt habe, wird dann auf die Uhr geschaut, bis T abgelaufen ist. Okay? Gut, das ist diese Set-Timer-Funktion, die uns so ein Event zurückliefert. Und jetzt, das wäre jetzt sozusagen meine Vorstellung, das wäre jetzt unser Trick, um dieses Receive jetzt sozusagen zeitabhängig abzubrechen. Und also hier dieses Receive, haben wir gesagt, kriegt einen Kanal und eine Zeit. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder auf dem Kanal kriege ich einen Wert zurück, vielleicht, ja, das ist dieses hier, dieses Ereignis, oder dieses Event, was dieses Set-Timer zurückliefert, tritt ein. Ja, also in dem ersten Fall, wo ich auf dem Kanal, wo das Ereignis des Kanals, des Empfangens auf dem Kanal eher eintritt, dann kriege ich so ein A zurück und dann liefere ich SAM A zurück. Ja? Auf diese Weise wickle ich dieses Receive-Event dann ein in dieses, mithilfe dieser Continuation oder dieser Callback-Funktion, die ich da rot gemacht habe, so ein, dass dann nachher der Rückgabewert, den ich da beim Receive empfange, mit in ein SAM einpacke, in so einen optionalen Wert, zu einem optionalen Wert mache. Und in dem Fall, wo der Timer früher abgelaufen ist, ja, da habe ich keinen Wert, da gebe ich halt None zurück. Das heißt, dann kommt halt irgendwie dass der Wert, der dann zurückkommt, ist None, also auch ein solcher optionaler Wert. Und das heißt, diese beiden, durch dieses Wrap liefern diese beiden Ereignisse in dieser Liste etwas vom selben Typ. Und da mache ich einen Choose davon und dadurch wird eines von denen ausgewählt. Und wenn ich jetzt sozusagen auf dieses Timed Receive ein Sync mache, dann kriege ich halt einen Wert oder keinen Wert. Okay? Und dadurch, dass ich hier das Sync noch erstmal weggelassen habe und nur einen Choose mache, habe ich aus diesen beiden Events sozusagen ein neues Event zusammengebaut. Ein Timed Event, wenn Sie so wollen. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, und dann bei diesem Timed Send machen wir das ganz genauso. Wir haben das Timed Send, hier ist es. Da haben wir sozusagen zwei Dinge, die wir parallel verfolgen. Und das eine ist, wir versuchen zu senden, aber gleichzeitig setzen wir auch den Timer. Und je nachdem, welches Event zuerst stattfindet, dieses Event tritt dann halt ein. Und das heißt, wenn der Timer zuerst abgelaufen ist, dann kriegen wir None zurück. Dadurch sehen wir, dass unser Senden möglicherweise nicht stattgefunden hat. Dass unser Senden nicht stattgefunden hat. Und oder wir kriegen einen SAM zurück, dann wissen wir, es hat stattgefunden. Okay. Also das war die Geschichte mit der Timed-Variante von Senden und Empfangen und diesem Swap-Kanal. Jetzt wäre noch wenn immer wir ein neues Konzept in eine Programmiersprache einfügen, wie zum Beispiel hier dieses Threads, muss man sich immer fragen, wie passt das neue Konzept mit den alten Konzepten zusammen? Das ist natürlich für uns als Programmierer wichtig, weil wir vielleicht beide Konzepte verwenden wollen. Das ist aber natürlich insbesondere eine spannende Frage, auch für diese Sprachdesigner, weil real existierende Sprachen leben und da werden immer wieder neue Features hinzugefügt. Und die neuen Features, die hinzugefügt werden, die passen oft nicht ganz genau zu denjenigen, die es schon gibt. Und dann entstehen merkwürdige Phänomene in Programmiersprachen. Und ich brauche Sie vielleicht nur zu erinnern an die Java Generics, die nicht wirklich zu den Java Arrays dazu passen. Nämlich ich kann kein Array anlegen von so einer generischen Typvariable, was eine Quelle immerwährenden Ärgers ist, wenn man mit Java programmiert und mit Generics. Und jetzt also hier die Frage kann man sich jetzt stellen, wie passen unsere Threads zum Beispiel mit Exceptions zusammen? Und wir erinnern uns, mit einer Exception können wir die gegenwärtige Berechnung irgendwie abbrechen und zu einem Händler springen. Und die Frage ist jetzt, wo springen wir hin, wenn eine Exception in einem Thread auftritt? Und dann habe ich jetzt hier, habe ich Ihnen ein Beispiel gemacht, sozusagen ein Explode-Modul spendiert. Da gibt es irgendwie eine Funktion Thread, die nimmt ein Argument und teilt es durch Null. Und danach druckt sie halt irgendwas aus. Und dann, also das rein hier, das ist jetzt kein tolles Programm, sondern es ist sozusagen so eins von diesen kleinen Testprogrammen, was wir schreiben, um irgendein Feature auszuprobieren. Und dann haben wir hier in diesem kleinen Test, super-duper Testprogramm, gibt es dann noch diesen Ausdruck Main, der erzeugt so einen Thread und gibt ihm irgendeinen Start, irgendein X mit, das ist hier in diesem Fall 0, und dann wartet das irgendwie eine Sekunde und dann druckt es die Mitteilung aus, dass Main terminiert hat. Und Sie sehen hier, es geht hier um zwei Dinge, die terminieren können oder nicht terminieren können. Das eine ist der Thread, den wir starten, und das andere ist Main. Und das sind zwei verschiedene Threads, die hier laufen. Und wir fragen uns, diese Exception, die hier, Division by Zero Exception, die hier ausgelöst wird, was passiert mit der? Wir haben keinen Händler dafür, also irgendwie muss sich ja was beenden. Und die Frage ist, was beendet sich jetzt hier? Wird also wird dieses Main terminated regularly ausgeführt, oder wer ist der Meinung, dass das ausgeführt wird? Okay, das sind einige. Wer meint, dass es nicht ausgeführt wird? Keiner, okay. Und wer meint, dass dieses Thread terminated regularly, dass das gedruckt wird? Auch keiner. Das heißt, Sie haben ein relativ gutes Verständnis dafür, was hier passiert. Und es ist tatsächlich so, der Thread wird gekillt, die Exception wird nicht aus dem Thread heraus transportiert. Das wäre auch komisch auf irgendeine Weise. Aber das heißt natürlich auch, wenn Sie eine Exception behandeln wollen, dann müssen Sie das innerhalb des Threads tun, indem die Exception auftritt und nicht außerhalb. Ja? Also sozusagen, wenn Sie jetzt hier sich vorstellen, dass Sie hier außerhalb von diesem Let an dieser Stelle einen Try-Block irgendwie machen oder so, dann dann würde der nie in Aktion treten, weil der Thread sich einfach beendet und die, ja, also hier rum, meinetwegen um dieses Stück hier, ich mach's mal rot. Ach, das ist natürlich jetzt blau gewesen. Hier ist rot und hier ist das Ding. Also wenn Sie um dieses Ding, drumherum Try-With-Block drumherum machen, dann würde das nicht verhindern, dass der Thread sich beendet und der Händler würde nie angesprungen werden. Ja, das ist sozusagen die Message. Wir müssen das innerhalb des Threads tun, wie Sie sehr erfreulicherweise auch selber intuitiv gedacht haben. Okay, und das ist natürlich jetzt ein weiterer Punkt ist hier, dass was passiert, wenn eine Exception in einer Wrapper-Funktion auftritt? Das ist ja dann auch wieder so eine Situation, die man sich fragen kann. Wir haben hier also hier wird ein Event erzeugt. Um dieses Event wird hier etwas drumherum gerappt und dann kommt außen ein Sync. Und dann kann man sich natürlich jetzt auch fragen, läuft diese Exception hin, die hier ausgelöst wird? Kann ich die zum Beispiel an dieser Stelle hier fangen? Und die Antwort ist nein. Das geht nicht. Das heißt, aus einer Wrapper-Funktion kann eine Exception nicht raus, nicht eine Exception kann eine Wrapper-Funktion nicht verlassen. Und das liegt daran, dass wir ja gar nicht so genau wissen, wann diese Wrapper-Funktion überhaupt angewendet wird, weil die wird Ja, das kommt dann irgendwann mal, kommt das Sync, aber sie könnte, das ist ja nur Teil der Konstruktion eines Events und dieses Event kann irgendwo hinwandern und dann an verschiedenen Stellen dann zur Laufzeit in Verwendung treten. Also insbesondere ist es also nicht so, dass diese Exception aus diesem Sync-Bereich gewissermaßen aus diesem Sync-Bereich heraus kann. Stattdessen springen die aus, wenn die innerhalb der Wrapper-Funktion selbst nicht behandelt werden, beenden sie den gegenwärtigen Thread. Jetzt muss man sich anschauen, welcher Thread ist es hier. Hier gibt es diesen Timer-Thread und es gibt Main. Und die Frage ist, die Wrapper-Funktion, in welchem Thread läuft die? Und die läuft aber nicht in diesem Thread, den der Timer erzeugt, sondern in dem Main-Thread. Deswegen würde in diesem Falle einfach der Main-Thread sich beenden. Ja, und wir hätten einen fatalen Error. Okay. Gut. Das waren die einzigen, das sind die sozusagen zwei Bemerkungen. Die sind zum Teil entsprechend, das sind natürlich Designentscheidungen, die der Sprachimplementierer, die Sprachimplementiererin fällen muss. Und das sind diese Entscheidungen, die hier gefallen sind. Und Sie sehen, auf irgendeine Weise sind die vernünftig, was die daran erkennen, dass es mit ihrer Intuition übereinstimmt. Ja, und auch da ist es natürlich genauso, da ist es so, der Sprachdesigner, die Kunst des Sprachdesigns ist es so, die Entscheidungen salomonisch zu treffen, dass sie mit unserer Intuition möglichst gut übereinstimmen, nicht zu Merkwürdigkeiten führen. Okay, dann vielleicht noch etwas, was vielleicht ebenfalls, was Sie vielleicht sich denken würden, dass diese Kommunikation, die auf diesem Rendezvous-Konzept funktioniert, der Sender und der Empfänger, die müssen genau zur selben Zeit am selben Platz sein, am selben Ort. Okay, das merken wir ja auch, dass im normalen Leben, dass das oft nicht ganz so einfach ist. Und der eine kommt dann halt 20 Sekunden, 20 Minuten später, wenn überhaupt. Und das führt dann zu Ärger. Ja, und hier würden wir vielleicht uns vorstellen, dass man eine etwas abgeschwächte Version dieses Senden und Empfangen verwenden wollen würde, gerne hätte, nach dem Motto, warum muss der Sender oder die Senderin warten, bis der Empfänger geruht, die Botschaft entgegenzunehmen? Ja, ich sende und dann ist für mich die Sache erledigt. Ja? Und der Empfänger soll gefälligst irgendwann, der hat dann irgendwie sowas wie eine Mailbox, da stecke ich das rein. Und der kann dann jederzeit da hinschauen. Ja, das wäre eigentlich auf irgendeine Art eine etwas entspanntere Kommunikation. Ich muss, ja, und dadurch können auch mehrere Leute senden und der Empfänger, der schaut halt irgendwann mal hin. Okay? Und diese Art von, das ist, die Frage ist, können wir das erreichen? Können wir das implementieren, wenn es das nicht schon gibt? Und die Antwort ist, ja, natürlich können wir das implementieren. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und wir beschließen jetzt, wir realisieren jetzt so eine Mailbox. Ja? Und also diese Mailbox, wieder, was ist die Funktionalität davon? Naja, in der Mailbox kann irgendwas drin sein, deswegen brauchen wir einen Typ dafür. Wir müssen uns dann überlegen, wie wir dann so eine Mailbox repräsentieren. Und dann brauchen wir natürlich wieder unsere tolle Funktion New Mailbox, um eine neue anzulegen. Das ist uns alles schon sehr vertraut. Wir müssen dann auf so einer Mailbox senden können. Und das ist jetzt so etwas, also das ist eine Funktion, die nimmt eine Mailbox, nimmt einen Wert und liefert dann direkt Unit zurück. Ja, weil da braucht kein Event zurückgeliefert werden. Das Senden soll halt einfach immer klappen. Und das Receive, das liefert dann halt, könnte natürlich schon, das liefert nur ein Event. Warum? Weil Receive, wenn leider die Mailbox leer ist, dann werde ich auch nichts aus der Mailbox lesen können. Ja, und dann bin ich erstmal, muss ich warten. Okay, und auf diese Weise Senden und Empfangen entkoppelt ist, dann machen wir das wieder so, das ist jetzt schon ein bekannter Trick, wir setzen einen Man in the Middle, wir setzen irgendwie einen Vermittler dazwischen. Der einfach immer einen Server und der ist immer munter und immer bereit, auf Anfragen zu antworten. Ja, so hatten wir das ja auch bei dieser globalen Speicherzelle gemacht. Da hatten wir ja auch einen Server-Thread dahingesetzt, der das macht. Und auch bei dem Log und bei dem Semaphor immer war das so, dass wir zu diesen Datenstrukturen einen Server-Thread erzeugt hatten, der einfach die Nachrichten entsprechend vermittelt. Und hier würde also dieser Server-Thread, der an dieser Mailbox sitzt, der würde halt immer, wenn jemand was in diese Mailbox reinstopft, dann wäre er bereit, das entgegenzunehmen. Und dann muss er natürlich diese ganz vielen Nachrichten, die da schon gekommen sind und die der Empfänger halt im Moment, die den überhaupt nicht interessieren, da muss er ja irgendwas damit machen. Und da muss er die irgendwie sammeln. Und hier sammeln wir die vielleicht in einer, ja, zum Beispiel in irgendeiner Datenstruktur. Das könnte eine Queue sein zum Beispiel, wenn wir die Reihenfolge so rum haben. Man könnte es auch einfach eine Liste nehmen, wenn wir die letzte Nachricht zuerst sehen wollen. Okay. Das wäre sozusagen die Idee. Das heißt, der Server-Thread, der im Gegensatz zu dieser normalen Speicherzelle, wo der Server-Thread nur den Wert der Speicherzelle hat, hat jetzt der Server-Thread die Queue aller Nachrichten, die da reingeschrieben wurden. Also wenn Sie so wollen, ist damit diese Mailbox nichts anderes als so eine Art Erweiterung, Flexibilisierung einer globalen Speicherzelle. Okay, also versuchen wir uns sofort damit das zu implementieren. Und also wir nehmen unser Thread, die Threads brauchen wir, die Events brauchen wir und wir nehmen dann noch, irgendwann mal haben wir eine Queue implementiert. Ich glaube, die Standardbibliothek liefert auch eine Queue. Unlängst habe ich das nochmal versucht zu kompilieren, was ich schon mal programmiert hatte. Und dann bekam ich eine Fatal Warning, das hatte ich auch noch nie gesehen. Ich glaube, Batteries oder so liefern eine Queue an. Und wenn man nochmal ein Modul Queue implementiert, dann ist OCaml, mag das nicht. Ja, also gut. Also jedenfalls nehmen wir wir hätten eine Queue, Threads und Events und dann implementieren wir das. Okay, und dann müssen wir dann haben wir auf diesem Channel, ach so, und dann, das waren die Module, die wir einbinden. Jetzt ist die Frage, okay, unsere tolle Mailbox, was ist das? Also nach außen hin, was ist das für eine Datenstruktur? Und ich habe jetzt hier mir gedacht, Schreiben in die Mailbox und das Nachfragen, was in der Mailbox drin ist, das entkopple ich, damit nicht, wenn 1000 Leute reinschreiben und einer liest, dass ich sozusagen warten muss, bis sie alle geschrieben haben, bevor ich da lesen darf. Ja, deswegen mache ich hier zwei Channels. Einen, auf dem ich die Leserequests und einen, auf dem ich die Schreibrequests vermittle. Ja? Und also, das heißt, es gibt einen In-Channel, in dem ich Werte in die Mailbox reinschreibe, und es gibt einen Out-Channel, über den ich Werte aus der Mailbox rauslese. Das ist die Idee. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Senden mache, dann schreibe ich in diesen In-Channel den Wert rein. Also super simpel. Send In-Channel den Wert X, den ich reinschreiben will. Und dann synchronisiere ich drauf, weil das Senden, haben wir ja gesagt, das funktioniert. Jetzt ist natürlich hier dieses Sync. Das ist natürlich trotzdem, muss da irgendjemand anderes da sein, der damit das erfolgreich ist. Ja, das Senden. Aber im Hinterkopf haben wir, da ist ja unser nimmermüder Server-Thread und der macht immer nur ganz viele kleine Aktionen und der ist immer munter, immer willig, den Wert, den ich sende, zu empfangen. Deswegen wird das blitzschnell terminieren. Okay? Damit habe ich das Senden schon implementiert. Und bei dem Receive, was mache ich da? Receive, jetzt müssen wir überlegen, ob das super schwer ist. Naja, also wir wollen aus der Mailbox was rauslesen. Dafür haben wir den Out-Channel. Also machen wir einfach ein Receive auf den Out-Channel. Und natürlich, vielleicht ist der Server-Thread, hat vielleicht nichts zu senden. Deswegen kann das Receive möglicherweise blockieren. Und deswegen haben wir das jetzt, ist das Receive mit Hilfe eines Receives implementiert. Das heißt, das liefert erstmal ein Event zurück. Und wenn ich ein Sync mache, werde ich dann blockiert, bis das tatsächlich der Server-Thread was hat, was er mir senden kann. Okay? Das war also auch noch nicht so schwer. Und jetzt schauen wir uns dann, wenn wir schon mal so weit gekommen sind, dann bleibt nur noch sozusagen dieses New Mailbox zu machen. Und New Mailbox hat zwei Dinge. Es initialisiert einfach die Datenstruktur selbst, also die beiden Kanäle muss es herstellen, aber gleichzeitig auch noch diesen Server-Thread aufsetzen und starten, damit dann tatsächlich das Ding auch funktioniert. Okay, also das erste ist diese beiden Kanäle, die man da braucht, denn das ist leicht, die haben wir uns hier schon besorgt. Und dann müssen wir jetzt als nächstes nur noch diesen Server-Thread implementieren. Das ist, da mache ich einen Kasten drum, damit wir sehen, wo er implementiert wird. Hier wird er implementiert. Und die Funktion, die wir aufrufen, ist, die Funktion, die in diesem Kasten implementiert wird, ist diese hier. Und die sehen wir, die ist die hier mit create in einen neuen Thread. Also es wird ein neuer Thread gestartet, der diese Funktion Surf aufruft und jetzt für ein geeignetes. Jetzt ist die Frage, was ist das geeignete Argument für diese Funktion Surf? Naja, wir hatten wir uns vorher schon überlegt, dieser Server-Thread verwaltet die Queue aller ungelesenen Nachrichten. Also braucht er eine Queue. Und am Anfang, wenn der startet, ist die Queue natürlich leer. Deswegen ist es eine neue Queue. Ja? Und wenn ich diesen Thread also gestartet habe, dann liefere ich dann noch dieses Paar von den beiden Kanälen zurück und die Mailbox ist aufgesetzt und kann arbeiten. Okay, jetzt haben wir also sozusagen das Einzige, nochmal diesen Kasten. Was wir uns jetzt noch anschauen müssen, ist, was macht dieser Server-Thread? Und das ist hier in diesem roten Kasten drin. Okay, und wir haben gesagt, dieser Server-Thread hier, das ist diese Funktion, die führt diese Funktion hier aus und die verwaltet eine Schlange. Das ist dieses Argument. Und wir stellen uns vor, der reagiert auf Events, macht da irgendwas und danach, nachdem er diese Events bearbeitet hat, ruft diese Funktion Surf sich selbst wieder auf mit möglicherweise einer anderen Schlange. Ja, und auf diese Art und Weise haben wir so eine hoffentlich endrekursive Funktion, die mit konstantem Platz auch vernünftig da verwenden. Also wir müssen also sozusagen, immer wenn wir so einen Thread aufsetzen, müssen wir im Hinterkopf behalten, dieser Thread sollte nach Möglichkeit endrekursiv implementiert sein. Okay, also jetzt schauen wir uns an, wie ich mir vorstelle, dass dieses Ding implementiert ist. Zu implementieren ist also das erste Mal, natürlich habe ich mir gedacht, ist es vielleicht nicht schlecht, erstmal zu überprüfen, ob die Queue leer ist oder nicht leer ist. Warum? Weil wenn sie leer ist, dann kann ich sozusagen, wenn jemand auf dem Out-Channel was haben will, kann ich da leider gar nichts reinschreiben. Also brauche ich da gar nicht drauf reagieren. Das Einzige, was ich sozusagen in dem Fall machen kann, ist, am In-Channel zu lauschen, ob da etwas kommt und das dann in meine Queue hineinzufügen. Ja? Also in dem Fall, wo das Ding leer ist, rufe ich Surf selbst nochmal auf und ich mit einer verlängerten Queue, weil das das Einzige ist, was möglich ist, und diese verlängerte Queue entsteht, indem ich in die alte Queue einen neuen Wert einfüge. Jetzt mache ich diese ganze farbliche Dings da wieder weg. Was füge ich in diese neue Queue ein? Naja, das, was ich auf dem In-Kanal empfange. Ja, und das ist also nicht das Receive-In-Channel, weil das liefert ja nur ein Ereignis, sondern das Sync. Das Ding muss also wirklich eintreten, gibt mir wirklich den Wert und den hänge ich vorne, füge ich in die Queue ein und das ist der neue Zustand, wenn Sie so wollen, oder der neue Parameterinhalt für die Funktion Surf. Okay, kann man den Fall erkennen. Okay, wenn Sie da nicht sehr lauthals protestieren, dann schauen wir uns den anderen Fall an. Das heißt, wir sind jetzt hier in diesem Else. In dieser Else-Situation. Die Queue ist nicht leer. Und dann muss der Server-Thread auf zwei konkurrierende Ereignisse reagieren können. Das eine ist das Ereignis, dass, die mache ich mal rot, das eine ist das Ereignis, dass auf dem In-Channel was kommt, jemand schreibt was in die Mailbox rein, oder dass jemand aus der Mailbox etwas haben will. Und in dem Fall, wenn bei dem In-Channel irgendwas in die Mailbox reingeschrieben werden soll, naja, dann ist das irgendwie ein Wert Y und den hänge ich an die Queue dran und füge ich in die Queue ein und rufe dann Surf nochmal auf. Okay, das war die eine Situation. Und die andere Situation ist, dass jemand an dem Out-Channel saugt und möchte da eben was rausholen. Und dann nehme ich halt das erste Element von diesem Queue und liefere das zurück. Und dann muss ich dann natürlich hier habe ich mir eine Hilfsfunktion first gemacht. Nimmt eine Queue und schaut nach, was ist das erste Element und liefert mir das, ohne es aus der Queue zu entfernen. Und dann gibt es eben noch das Dequeue, was das erste Element dann rauswirft auf irgendeine Weise. Also deswegen habe ich hier, ja, ich hätte das wahrscheinlich auch noch ein bisschen eleganter schreiben können, dass ich nur ein Dequeue mache und dann das First Element aus dem Paar, das das Dequeue zurückliefert, extrahieren und das dann senden. Das hätte ich auch machen können. Da war ich ein bisschen zu faul dazu. Das habe ich halt so geschrieben. Ja, also das ist jedenfalls diese Funktionalität, die wir erzielen müssen. Wir müssen einerseits das erste Element auf den Kanal schreiben und andernfalls und außerdem den Rest, das aus der Queue entfernen. Hier, das DQ liefert ja als Paar Sum des ersten Elementes und den Rest der Queue. Sum des ersten Elementes, weil wenn die Queue leer wäre, dann wäre es None und die Liste selbst. Und hier in diesem Fall, weil die Liste, die Queue als nicht empty schon abgefragt wurde, wissen wir an dieser Stelle, dass die Queue tatsächlich nicht empty ist und dass das heißt, dass da ein Sum, nur der Sum-Fall eintreten kann. Ja, also dann ist dieses Queue hier jedenfalls. Das ist jedenfalls dasjenige, was übrig bleibt, wenn wir das erste Element wegnehmen aus der Liste. Und das ist deshalb der neue Zustand, der neue Parameter, für den wir das Surf aufrufen. Okay? Und jetzt mache ich nochmal hier dieses rote Zeug hier weg und wir schauen uns nochmal kurz diese Struktur an. Also wir haben diese beiden roten Events. Die sind mit Wrap, sagen wir, was passiert, wickeln wir die ein in die Callback-Funktionen oder fügen die Callback-Funktionen hinzu, die aufgerufen werden, sollte dieses Event eintreten. Dadurch wird aus dem einen Event ein neues Event und das ist wird ein neues Event und zwischen denen machen wir ein Select. Und das heißt, eines von denen, dasjenige, was zuerst eintritt, das ist dasjenige, was wir hier nehmen. Okay? Und dann sitzt also der Server-Thread da und kann lauscht parallel an diesen beiden Kanälen und je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt, das wird beantwortet. Also entweder wird zuerst rausgeschickt oder zuerst neu eingetragen und das macht der und ist dann sofort, und der Server ist dann halt sofort wieder bereit, um auf das nächste, die nächste Anforderung zu reagieren. Hat jemand eine Frage dazu? Wenn nicht, dann würde ich gleich noch eine weitere Funktionalität, die nützlich ist in manchen Zusammenhängen. Mailbox ist, letztendlich, ich erwarte von der Welt Nachrichten und die schreibt das in die Mailbox rein und irgendwann bin ich huldvoll genug, die dann auch abzurufen. Jetzt gibt es noch die andere Situation, dass ich eben nicht jetzt von der Senderseite aus. Hier war also ein Empfänger, viele Sender. Jetzt gibt es aber natürlich auch die umgekehrte Situation. Ich bin ein Sender und ich möchte einen Broadcast machen an viele Empfänger. Und also zum Beispiel, eine Zeit lang hatten wir auch für dieses Teleteaching-Tool, wollten wir nicht nur diese Live-Aufzeichnung machen, sondern wir wollten auch die Möglichkeit eröffnen, dass Sie zu Hause sich dann auf irgendeinen Port einwählen und dann können Sie dann zu Hause einfach live der Vorlesung folgen. Das entspricht technisch eben auch so einem Multicast. Jetzt wird Multicast wird typischerweise von, zumindest die RBG unterstützt keinen Multicast oder Multicast, weil sie der Meinung ist, dass das zu viele Bandbreite schluckt. Deswegen haben wir das dann schnell wieder eingestellt. Aber hier zumindest die Programmiersprache, können wir uns ja fragen, ob hier in diesem Ding, für diese Threads, die wir hier erzeugen, ob wir da so einen Multicast machen können. Und wir machen das, wir gehen wieder, insofern sehen Sie, das ist wie eine Art Programmierübung. Wir nehmen uns einfach diese Aufgabe vor und dann schauen wir, wie wir die möglichst einfach in den Griff kriegen. Okay, also, wir hätten gerne ein Modul Multicast und das hat einen Modultyp und das sammelt wieder alle die Funktionalität, die wir gerne hätten. Also in diesem Falle, wie müssen wir uns natürlich zuerst mal schon mal gleich fragen, was stellen wir uns eigentlich, was ist konzeptuell, was steckt hinter so einem Multicast dahinter? Also wir schicken das natürlich letztendlich dann doch nicht raus, wir pusten die Nachrichten, die wir senden wollen, dann letztendlich doch nicht raus in die ganze Welt. Was heißt schon die ganze Welt? Sondern wir haben so eine Art von, wir stellen uns vor, das gibt so Ports und dann kann ich mich als Abonnent an so einem Multicast beteiligen. Also das heißt, ein Multicast sieht dann so, wenn ich so eine Multicast-Operation mache, dann schicke ich das nicht in die Welt hinaus, sondern ich habe eine Liste von Ports und dann schicke ich an alle Ports die Nachricht. Und das heißt insbesondere, wenn es so einen Multicast-Kanal schon gibt, dann kann ich mich da neu registrieren. Hier, ich möchte auch benachrichtigt werden, wenn was zu sagen ist. Ja, so wie Newsletter, den ich abonniere. Also brauchen wir tatsächlich zwei Typen. Nämlich wir brauchen das Konzept eines Multicast-Channels, dieser M-Channel. Und wir brauchen das Konzept eines Ports. Ja, und dann haben wir deshalb eine Funktion New Multicast Channel, die nimmt ein Unit und liefert einen neuen Multicast Channel zurück. Und dann müssen wir, das wäre die eine Funktionalität, die wir gerne hätten, und dann hätten wir natürlich auch dieses New Port Ding. Das heißt, ich habe bereits einen Multicast Channel und ich erzeuge jetzt dafür einen neuen Port. Ja, das ist also hier. Dieses New Port erzeugt mir, also ich habe ein, hier, da gibt es, was weiß ich, CNN oder was, und das ist mein Channel, mein Dings, wo ich Nachrichten abonnieren möchte, und dann rufe ich dann New Port für dieses Ding auf und kriege dann einen Port, auf dem ich dann Nachrichten empfangen kann. Okay? Und dann, was soll dann passieren? Was brauchen wir noch? Dann haben wir dieses Multicast selbst, die Multicast-Operation selbst, die nimmt also so einen Multicast-Channel und dann schreibt man da einen Wert rein und dann ist es gut. Und das schickt dann hoffentlich an alle Ports die Nachricht. Und dann gibt es noch das war das Senden, und dann gibt es natürlich auch ein Receive. Jetzt ist die Frage, für rufe ich das Receive für den Multicast für diesen M-Channel auf? Eigentlich nicht, sondern ich rufe dieses Receive auf für einen Port. Ja? Und dann kriege ich da die Nachrichten. Okay? Das wäre meine Vorstellung zumindest, oder eine Version, wie man, ja, kann auch andere Funktionalitäten, Multicast könnte man noch anders gestalten. Ich denke, ich stelle mir das einfach mal so vor. Okay, und dann, ja, wie könnten wir das jetzt einfach tun? Und da stelle ich mir jetzt einfach Folgendes vor. wenn ich das implementieren wollte, dann ist jetzt die erste Frage, ist, was ist ein Port? Jetzt könnte dieser mal, ist das so, dass ich, dass es, der muss irgendwie in der Lage sein. Also es kann nicht sein, dass also dieser, der, wenn ich selbst jetzt einen Multicast mache, dass dann das Multicast blockiere, weil einer der Ports vielleicht gerade schläft. Das kann irgendwie, oder der nicht zuhören will da an der Stelle. Das kann irgendwie nicht sein. Also muss das irgendwie, muss das senden auf den Ports, an die Ports muss irgendwie nicht blockierend sein. Also stelle ich mir einfach vor, ich implementiere meine Ports mit Hilfe von Mailboxen. Also jeder Port ist einfach eine Mailbox. Das in meiner Implementierung. Ja, und Sie sehen, ich hätte auch eine andere Implementierung wählen können, aber das ist meine Implementierung. Okay? Es macht mir das Leben leichter, weil ich muss dann über die Funktionalität, wie ich diese Ports realisiere, brauche ich mir gar nicht mehr so viele Gedanken machen. Ich nehme die Funktionalität, die mir die Mailboxen schon liefern. Und dann, was ist ein M-Channel? Also ein M-Channel, da habe ich jetzt, der M-Channel muss entsprechend unserem Konzept zwei Sorten von Aktionen, auf zwei Sorten von Ereignissen reagieren können. Einmal, dass jemand einen Multicast drauf machen möchte und einmal, dass jemand einen neuen Port registrieren möchte. Und diese beiden Sachen, die halte ich jetzt separat, da stelle ich mir einfach vor, ich habe hier diesen Sended-Channel, das ist dieser erste, und dann habe ich einen zweiten, über den ich neue Ports, über den diese Registrierung von neuen Ports erfolgt. Und auf diesem zweiten Channel schicke ich Interesse, also da ist meine Vorstellung, dass ich auf diesem zweiten Channel einen Port kriege. Also das können wir uns gerade mal hier angucken, warum. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt, es gibt diesen M-Channel und ich möchte jetzt dafür einen neuen Port registrieren. Was mache ich dann einfach? Ich lege selbst, also die Newport-Operation selbst, erzeugt eine neue Mailbox, sendet diese Mailbox auf dem Request-Channel, sendet die auf diesen Request-Channel und liefert dann die Mailbox zurück. Ja, also die Idee ist, derjenige, der sich an einem Multicast-Channel der also diese Multicasts empfangen möchte, der erzeugt selbst einen neuen Port und schickt die demjenigen, der das Multicast macht, nach dem Motto, hier hast du meine Mailbox, bitte schick mir etwas. Ja? Und das heißt also, dieser Request-Channel, diese zweite Komponente von dem, mache ich wieder die ganzen Farben hier weg, diese zweite Komponente von dem M-Channel, über die werden Mailboxen geschickt. Und Sie erinnern sich, eine Mailbox war nichts anderes als ein paar von Channels. Aber es ist einfach eine Datenstruktur und damit einfach ein Wert und den kann ich schicken. Und Sie erinnern sich, wenn eine neue Mailbox gemacht wird, dann wird für diese Mailbox speziell ein Thread erzeugt und der läuft einfach im Hintergrund. Aber trotzdem kann ich natürlich die Channels in der Gegend rumschicken. Das ändert ja an dem Thread nichts. Der Thread ist natürlich trotzdem, der kennt seine Channels und horcht drauf und die Mailbox ist einfach aktiv und wartet die ganze Zeit im Hintergrund. Ja? Okay. Gibt es hierzu eine Frage? Gut, also das heißt, wir haben jetzt hier diese Art und Weise, wie wir einen neuen Port anlegen. Das haben wir, sind wir uns einig. Okay, dann können wir vielleicht an dieser Stelle auch fragen, wie ist dann das Receive implementiert? Das Receive nahm einen Port und wartete darauf, dass in diesem Port irgendwie was ankommt und liest da was raus. Und das nehmen wir dann halt einfach, implementieren wir einfach mit Hilfe des Mailbox Receive. Ja, also das heißt, das Receive ist jetzt ganz einfach, weil das, weil wir den Port mit einer Mailbox implementiert haben, die wir schon kennen. Okay? Und jetzt schauen wir uns noch an, was macht das Multicast selbst? Naja, das Multicast das sendet auf diesem Strich A-Channel, der die erste Komponente von diesem M-Channel ist, sendet es den Wert, der per Multicast an die Ports verteilt wird. Ja, und natürlich wissen jetzt die Ports, kennen diesen, die wissen natürlich nichts von diesem Send-Channel, das heißt die Ports selber, die sind einfach Mailboxen, das heißt, was wir brauchen im Hintergrund ist jetzt sozusagen ein M-Channel-Server, ein Multicast-Server, und dieser Multicast-Server, den wir jetzt hier brauchen, der ist derjenige, der diese Nachricht hier, Entschuldigung, das ist die falsche Nachricht. Das ist derjenige, der zu diesem Send hier das entsprechende Receive macht. Der Multicast-Server lauscht also, will jemand einen Multicast machen, der nimmt diesen Wert, der da per Multicast verteilt werden soll, entgegen. Der Multicast-Server hat die Kenntnis über alle Mailboxen, die als Ports registriert sind, und schickt dann diesen einen Wert sukzessive an alle Mailboxen. Ja? Okay, das heißt jetzt, nachdem wir hier alle Funktionalität hier realisiert haben, auf dieser Seite, also insbesondere das Anlegen eines neuen Ports, das Multicast und das Receive, bleibt nur noch das New zu machen, also das New M-Channel, wo wir ein neues Multicasting anlegen. Und wieder ist genauso wie beim letzten Mal. Wir haben einmal dieses New M-Channel muss einerseits diese Datenstruktur anlegen und zum anderen dann diesen Server-Thread aufsetzen, der die ganzen Requests handelt. Ja, also das erste, das heißt, dieses New M-Channel wird also erstmal sich diesen Send-Channel herstellen und dann den Request-Channel. Das sind diese zwei News. Und dann wird es noch ein bisschen Funktionalität bereitstellen für diesen Server-Thread. Und der braucht insbesondere eine Hilfsfunktion, die habe ich jetzt hier schon zufälligerweise hingeschrieben. Das ist diese hier. Wenn ich an einen Port sende, dann ist das im Prinzip das Send der Mailbox. Wobei ich jetzt hier, beachten Sie, was ich jetzt hier gemacht habe, das Einzige, was ich jetzt hier gemacht habe, wie unterscheidet sich dieses Send-Port von dem Mailbox-Send? Es unterscheidet sich darin, dass ich die Argumente vertauscht habe. Und das werden Sie gleich sehen. Aus irgendwelchen technischen Gründen ist das einfach nützlich, wenn dieser Sendport eben zuerst das X und dann die Mailbox kriegt. Okay? Und dann sehen wir jetzt hier, wie ich mir jetzt vorstelle, dass der Server-Thread arbeitet. Also der Server-Thread, den habe ich jetzt hier in diesem Ding hier implementiert. Ah, das LED gehört natürlich noch dazu. Und wenn ich den jetzt erstmal habe, diesen Server-Thread, dann kann ich ihn hier starten. Und ich starte ihn, wie Sie sehen, mit dem Argument leere Liste. Und leere Liste heißt, es gibt bisher noch keine Ports. Und ansonsten verwaltet der Server-Thread eine Liste aller Ports, die bei ihm registriert sind. Okay, und dann liefere ich den Send-Channel und den Request-Channel als Paar zurück. Und jetzt bleibt uns sozusagen als letzte Aufgabe nur noch, diesen Server-Thread selbst oder die Funktion zu implementieren, die der Server-Thread ausführt. Das heißt, das ist diese Funktion Serve. Okay? Diese Funktion Serve, die hat also, stellen wir uns vor unserem geistigen Auge vor, als Argument die Liste der Ports. Okay, hier ist sie. Und muss dann auf diese Events reagieren und am Ende sich jeweils immer, müssen wir auch wieder darauf aufpassen, sich selbst rekursiv aufrufen und am besten tail-rekursiv aufrufen, end-rekursiv aufrufen, damit das gut funktioniert. Okay, also was es gibt, also das heißt im Wesentlichen horcht der nur an den beiden Kanälen. Und deswegen gibt es hier rundherum im Wesentlichen nur so ein Select auf mehrere Ereignisse, und zwar genauer gesagt zwei Ereignisse. Ein Ereignis an dem Request-Channel und ein Ereignis an diesem Send-Channel. Wenn also jemand, fangen wir vielleicht mit dem Senden an, das ist vielleicht einfacher. Dann mache ich das obere gerade nochmal weg. So, nee, hieß das? So, das ist weg. So, das heißt, jemand möchte ein Multicast machen. Und dann, was soll dann der Server für tun? Ja, der nimmt erstmal diesen Wert entgegen. Das ist dieser hier. Na? Das ist dieser hier. Da in diesem X nimmt er den Wert entgegen, der da gesendet wurde. Und dann muss dieser Wert an alle Ports geschickt werden. Und das machen wir so, indem wir halt ein Sendport X ausführen für jede Mailbox in der Liste Ports. Und das geht mit diesem List.Ether. Ja? Und jetzt sehen Sie hier, dass ich das in diese Iterierung über die Ports, das mache ich in einem eigenen Thread wieder. Sie sehen ja, dass ich ein Create mache mit diesem Ether Send Port X über alle Ports. Warum mache ich das in einem eigenen Thread? Ich könnte doch, warum macht nicht der Server Thread? Warum iteriert er nicht über alle Ports? Wie bitte? Genau. Das ist genau das richtige Argument. Ich wiederhole es nochmal, damit sie ordentlich aufgezeichnet wird. Sie sagen, der Server-Thread möchte einfach schnell wieder frei sein, um das nächste Event zu behandeln. Deswegen, und diese Portliste kann ja sehr, sehr lang sein. Und deswegen wird das Bedienen der Ports ausgelagert in so einen Extra-Thread. Und natürlich ist das unter anderem deshalb eine gute Strategie, weil hier die Erzeugung von Threads billig ist und auf diese Art und Weise kann man ist es eine gute Idee. Ja? Okay, also dann werden die Threads bedient, die Ports bedient und danach ist der Server-Thread wieder bereit, um das nächste Event zu behandeln. Ja? Okay? Kann man das Senden verstehen. Das ist genauso, wenn Sie sich vielleicht erinnern, wenn Sie, nur als Analogie, wenn Sie sich vorstellen, Sie implementieren eine GUI und da können Sie an dem Knopf klicken, an jenem, an dieses Feld was reinschreiben und dann werden ja da auch Events erzeugt und dann gibt es Event-Händler, die dann da reagieren. Und das ist natürlich, wenn ich Sie einen Knopf drücken und dann wird dann irgendwie ein sehr langwieriger Prozess angestoßen. Und Sie machen das nicht in einem separaten Thread, dann heißt es, dass Ihre GUI nicht mehr reagiert. Natürlich ganz schlecht und ganz schlechter Stil. Die Benutzerin ist wütend, weil fängt an, auf den Bildschirm zu schlagen, weil ihr Bildschirm nicht mehr reagiert. Ja, das heißt, da ist auch eine gute Strategie, dass alle diese Händler, die machen immer nur ganz wenig, damit sie sofort wieder, damit das Ding reaktiv ist und sofort wieder agieren kann und alle lästige Arbeit wird in einen eigenen Thread ausgelagert. Das passiert hier auch. Okay. Und die andere Geschichte ist jetzt also, was passiert? Zwischendurch kommt es halt eben auch mal vor, dass auf dem Request-Channel ein neuer Port registriert wird. Aber auch das ist jetzt ganz einfach, weil dann kommt ja da an dieser Stelle, kommt dann einfach eine neue Mailbox hier in diesem P an und die wird einfach zu dieser Liste der Ports hinzugefügt. Und dann wird das ist eine ganz schnelle Akt, ganz schnell und dann ist der Server wieder bereit. Und das war's schon. Ja, und damit haben wir unseren Multicast-Server implementiert. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, Jetzt haben wir das, natürlich kann man das, das ist jetzt einfach und so eine kleine Fingerübung. Man sieht natürlich, dass hier ist natürlich Raum für Verbesserung, weil jetzt möchte man vielleicht nicht nur Ports hinzufügen, sondern man möchte sie auch vielleicht wegnehmen oder weitere, ja, das wäre also das nächste. Und das habe ich jetzt, gibt's hier nicht. Also ich kann hier einfach nur registrieren und dann bin ich leider, werde ich den Spam aus dem Multicast nicht mehr los. Gut, also jetzt hier in diesem Falle, wenn wir das also jetzt testen wollten, könnten wir das vielleicht so tun. Einfach um mal zu sehen, wie sähe ein Programm aus, das Multicast verwendet. Dann hätten wir also hier unser Main. Das ist der Ausdruck, den dann das Programm irgendwie kompiliert und dann ausführt. Und dann könnte man zum Beispiel erstmal so einen Multicast-Channel herstellen. Und dann hätte man irgendwie so Threads, die meinetwegen mit I indiziert sind. Also da könnte ich also Thread 1, Thread 2, Thread 3, kann ich auf diese Weise 3 Threads machen. Und jeder dieser Threads macht dann das Folgende. Er legt einen neuen Port an und dann empfängt er aus diesem Port Nachrichten und schreibt dann seine eigene, die Nummer des Threads, einen Doppelpunkt und das, was er auf dem Port gelesen hat. Ja, damit wir einfach sehen, was da passiert. Und das macht er halt immer, weil natürlich immer, für immer, weil true ist natürlich typischerweise etwas, was man in einem normalen Programm vielleicht vermeiden möchte, aber hier in einem Thread, den ich auslagere, der kann ja an dem Port immer lesen. Und wir erinnern uns, wann terminiert ein OCaml-Programm? Nicht, wenn alle Threads zu Ende sind, sondern wenn der Main-Thread zu Ende ist. Das heißt, zu irgendeinem Zeitpunkt sind da zwar immer noch einige dieser Threads irgendwie wartend auf irgendetwas, aber die werden dann einfach beendet, wenn der Haupt-Thread endet. Ja. Okay, das waren also diese Threads, Thread 1, Thread 2, Thread 3, machen also nichts als einen Port zu erzeugen, also einen neuen Port anzulegen an dem Multicast-Channel, den Main hergestellt hat, und dort zu lauschen, was immer dort kommt, und das auszugeben. Mit der Markierung, das ist aus diesem und jedem Thread. Okay. Und dann, nachdem ich, das wäre also die Funktion, die dieses Thread I, diese Funktion Thread, und dann würde ich an dieser Stelle, würde ich jetzt also 3 Threads herstellen, unterschieden durch die Zahlen 1, 2, 3, und dann würde ich eine Weile warten, damit die überhaupt erstmal da sind, damit die ihre Funktion schon mal ausgeführt haben und damit alle irgendwie vor dem an ihren Ports sitzen und lauschen. Und dann könnte ich dann halt so Multicasts machen jetzt. Der Main kann jetzt also den Threads allen irgendwie eine Nachricht schicken. Also zum Beispiel kann er allen Hallo schicken oder World oder was auch irgendwas anderes. Ja? Oder das hier. Und dann kann er noch, jetzt habe ich hier nochmal ein Delay eingebaut, damit ich sicher bin, dass die auch diese Nachrichten empfangen. Weil sonst beendet sich der Main, wenn der Main-Thread sich sofort beendet, dann haben die Threads ja gar keine Chance, überhaupt die Nachrichten zu empfangen und irgendwas zu tun. Deswegen habe ich hier noch extra so ein bisschen Zeit eingebaut. Ja, ist natürlich ein doofes Programm, ja, macht nichts Interessantes. Aber wir sehen, wir können, wenn man solche Abstraktionen, also solche Konzepte wie Multicast eben schon vorgegeben hat, kann man sehr elegant programmieren. Ja, diese Art von, die Kommunikation wird jetzt einfach realisiert. Wir müssen uns nicht darüber Gedanken machen, sind die auch synchron und passen diese Send und Receives alle zusammen. Das ist alles durch die jeweiligen Server-Threads, die da im Hintergrund sitzen, gewährleistet. Ja, und dann, also dadurch hat man einen ganz neuen Programmierstil, den man vorher, der einem vorher scheinbar verschlossen war. Und dann würde hier natürlich, klar, dann würde in irgendeiner Reihenfolge würde das erste, die würden die Threads, die erste, das erste Multicast, den ersten Wert, der per Multicast verteilt wurde, erfahren. Und jetzt bei mir war das eben so, dass der dritte zuerst kam und dass die halt in dieser Reihenfolge, das kam, liegt natürlich auch daran, dass das Multicast ja seine Ports wie eine Liste bedient. Das heißt, die 3 ist vorne. Und deswegen bekam auch die 3 als erstes den Wert. Und deswegen hat die es auch als erstes rausgedruckt. Und genauso bei World. Ja. Also insofern, zumindest diese Folie erweckt den Anschein, als ob es funktionieren würde. Aber Sie können es selber gerne mal ausprobieren, ob es bei Ihnen auch funktioniert. Ja, also dann, was ich damit sind wir jetzt hier am Ende auch von diesem Nebenläufigkeitskapitel. Diese Nebenläufigkeitskonzepte, die ich Ihnen gezeigt habe, sind, wenn man sich noch diese zusätzlichen Abstraktionen beschafft, diese zusätzlichen Module implementiert, hat man ein sehr flexibles System um nebenläufige Programme zu schreiben. Wir sehen, aber natürlich, ich glaube, es gab einige Leute, meinten, und da haben Sie natürlich recht, das ist ja alles in der virtuellen Maschine simuliert, das ist in Wirklichkeit ja nur ein sequenzielles Programm. Das ist richtig, aber es ist einfach ein interessantes Konzept. Und diese Kommunikation über Kanäle gibt es eben nicht nur in OCaml, es gibt es auch in Rust, gibt es das, und in anderen modernen Programmiersprachen, auch in Erlang, auch in verschiedenen Dingen wird das angeboten. Und, und hier sieht man es halt mal in der OCaml-Version. Man sollte halt sowieso immer diese Konzepte sehen als ein interessantes Konzept und schauen, die werden einem an anderen Stellen möglicherweise durchaus, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Ihnen da nochmal begegnen. Und natürlich ist es auch so, das haben wir hier auch gesehen, solche Programme zu schreiben, ist nicht ganz leicht. Solche kleinen Programme, wie wir hier geschrieben haben, zu schreiben, ist leicht, aber wirklich komplizierte, nebenläufige Programme zu schreiben, ist nicht hundertprozentig leicht. Das werden Sie auch bei der Java-Programmierung schon gemerkt haben. Man schießt sich unglaublich schnell ins Knie und man weiß manchmal nicht, ob es das linke oder das rechte ist. Egal, jedenfalls also beliebig. Es kann beliebig mühsam sein und die Fehler sind beliebig schwer zu finden. Und das heißt, man braucht hier tatsächlich Techniken, um systematisch über solche nebenläufigen Programme nachzudenken. Es gibt Debugger kennen Sie, es gibt auch Debugger für nebenläufige Programme, die sind nicht ganz so offensichtlich und die sind auch nicht ganz so mächtig. Weil natürlich, klar, beim sequentiellen Programm, wenn Sie das 5-mal ausführen, dann passiert 5-mal das Gleiche. Aber bei einem nebenläufigen Programm, ohne dass Sie den Input wechseln, kann, Sie führen es 5-mal aus, es kann 5-mal was anderes passieren. Und das macht das Debuggen nicht leicht. Und wenn man da irgendwelche extra Methoden hat, die einem helfen, über das Programm nachzudenken, ist das schon nützlich. Das ist auch eines von den Gebieten, wo wir uns hier sozusagen mehr oder weniger professionell mit beschäftigen. Und also natürlich habe ich Ihnen, das haben Sie auch zum Stück weit in den Übungen schon gesehen, und auch wenn Sie selbst so ein bisschen in diesem OCaml-Tutorial, in OCaml-Tutorials vielleicht hineingeschaut haben. OCaml ist nicht nur das, was wir hier betrachtet haben, sondern da gibt es natürlich diese ganzen imperativen Konzepte und da gibt es auch noch einen Objektmechanismus. Das O steht ja sowieso für Objektorientiertheit. Also das heißt, das ist auch noch ein Kontinent, den man entdecken könnte. Und das gibt da eine reichhaltige User-Community und alle möglichen Tools für alles Mögliche. Ich glaube, es gibt sogar einen Compiler für OCaml in JavaScript. Also es gibt also und auch umgekehrt Konzepte, wie man JavaScript-artige Sachen in OCaml machen kann. Also das ist insofern eine Alternative zu Java. Und damit wäre ich jetzt hier am Ende. Es gibt da noch irgendwelche Schmankerln, die ich Ihnen sonst noch erzählen könnte, aber ich lasse es jetzt mal dabei. Das heißt, die Frage wäre jetzt an Sie. Haben Sie Fragen? Zur Klausur, zum Leben, zu sonst irgendwas? Wie relevant Threads sind? Ja, aber es wird Threads kommen in der, ich gehe davon aus, also weiß man natürlich nicht genau, aber tendenziell gesehen gehe ich davon aus, dass Threads auch in der Klausur vorkommen. Ich meine, jetzt am Schluss habe ich ja im Prinzip ja nichts, im Prinzip ja auch keine neuen Sachen mehr gemacht. Ich habe ein bisschen die Thread-Konzepte benutzt. Und in diesem selben Stile kann man sie dann auch in der, möglicherweise in der Klausur benutzen. Ja, und das sind ja nicht so viele. Threads, Kanäle und dann noch dieses Select oder Choose. Noch andere Fragen? Laut? Der Anteil OCaml an der Klausur. Was heißt das? Einfach nur Programme schreiben oder auch diese formalen Methoden für OCaml oder diese... Das ist schwer zu sagen. Also Sie können sich schon denken, dass die... Was habe ich gemacht? Ich darf mich nicht bewegen. Dass die Aufteilung in die verschiedenen Themen so ähnlich sein wird wie in den Klausuren davor. Ja? Ja, also Sie... Also es gibt, ist nicht so, also Sie können ein Choose machen auf eine Liste von irgendwelchen Events. Und die müssen nicht gerappt sein. Dass wir sie immer gerappt haben, liegt daran, ja, weil die Basis-Events halt nicht ausreichend waren oder wir wollten dann halt danach immer noch etwas damit machen. Aber tendenziell können Sie, aber der Witz ist natürlich, dass Choose eine Liste nimmt. Das heißt, alle diese Events müssen den gleichen Typ haben. Und ein Send-Event und ein Receive-Event haben natürlich unterschiedliche Typen. Oft. Es sei denn, dass auf dem Kanal nur ein Unit geschickt wird. Ja, deswegen war dieses Wrapping wichtig. Und das andere ist natürlich, dass es oft ja der Fall ist, dass man, für, wenn das Event eintritt, muss ich das eine machen. Und wenn das Event eintritt, muss ich was anderes machen. Und wenn ich erst das Choose mache und danach das Wrapping, könnte ich zum Beispiel auch machen, dann würde ich alle Events gleich behandeln. Aber der Witz war ja gerade, dass wir die unterschiedlichen Events möglicherweise unterschiedlich behandeln müssen. Und tendenziell gesehen könnten Sie, also Sie können, das vielleicht das kann ich vielleicht noch einmal sagen, also ein Event ist einfach nur ein Wert. Und das heißt, Sie können den Wert in einer Variable unterbringen und Sie können ihn noch einer anderen Variable, Sie können ihn in eine Funktion übergeben, auch so, ohne dass das innerhalb eines Choose enthalten ist. Und dann kriegen Sie natürlich immer, was immer diese Funktion dann damit macht. Die Funktion kann aber, wenn sie kein Sync drauf macht, in das Event ja nicht reinschauen. Warum? Weil das Event ist ja noch gar nicht eingetreten. Das ist ja nur die, erst durch das Sync auf ein Event wird gewissermaßen das angestoßen, dass das eintritt. Also insofern kann ich vielleicht auch noch einmal sagen, Sie können dasselbe Send-Event, also Sie können irgendwie sowas machen. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie, ja. Also Sie können sozusagen let x gleich send Channel 5, ja, wenn es diesen Channel C schon gibt, in, und dann können Sie sync x machen. Und dann können Sie nochmal, sync, so, Entschuldigung, x machen. Ja, und das bedeutet dann, dass Sie zweimal auf dem Channel senden. Ja? Natürlich müssen zweimal Leute auch da empfangen, sonst passiert da ja nichts. Der Unterschied, was ist der Unterschied zwischen Select? Also Choose nimmt irgendwie eine Liste von Events und liefert ein Event zurück. Man weiß nicht welches. Und dann, wenn Sie erst ein, wenn Sie ein Sync machen auf ein Choose, ist es das gleiche, als ob Sie ein Select machen. Also Select ist, wenn Sie so wollen, eine Abkürzung für erst Choose und dann Sync. Ja, und das, es ist also nicht so, dass Sie, wenn Sie dann ein Choose machen, ist es auch nicht so, dass Sie dann ein Event dann in die Hand kriegen. Es ist nur sozusagen vom Wert her ein Event, weil Sie wissen nicht, welches es ist. Und das wird, entscheidet sich, so, welches Event da rauskommt aus dem Choose, entscheidet sich erst, wenn Sie dann nachher noch ein Sync drauf machen. Das Sync, das war dieser Baum, den ich Ihnen gemalt hatte. Das Choose baut gewissermaßen so einen Eventbaum oder so ja auf und dann durch das Sync, was dann außen drauf kommt, an den Blättern stehen dann sozusagen die Basis-Events. Das sind diejenigen, die wirklich eintreten können. Und dann egal, dann kommt es darauf an, welches Blatt zuerst feuert. Und dann geht es dann geht die Auswertung entlang dieses Pfads bis zu dem Sync-Ding und dann werden alle Wrapper-Funktionen, alles was da sozusagen mit diesen Events zu machen ist, wird dann da gemacht und dann kommt dann und dann wird dann ja, dann ergibt sich ein Wert. Ja? Also wenn Sie so wollen, ist Choose auch so etwas wie ein vielleicht kann man sogar sagen, wie eine Art Konstruktor, der baut auch nur eine Datenstruktur auf. Oder der behält diese Datenstruktur insgesamt im Blick und sagt nur hier, aus dieser Liste von Dingen muss ich irgendwie was auswählen. Also übrigens auch diese Geschichte, dass man so ein Choose oder so ein Select hat, aus einer ganzen dynamischen Liste, ist auch eine Art komfortable Sache, die es hier gibt. In anderen, zum Beispiel in Rust gibt's sowas Ähnliches, aber da muss die Liste statisch sein. Also da muss man explizit hinschreiben, dieses Event, jedes Event, jedes Event, und daraus mache ich ein Select, und hier kann die einfach zur Laufzeit berechnet werden, diese Liste. Das ist natürlich die Frage, wie das dann das Laufzeitsystem implementiert, da das Event auszuwählen, aber offensichtlich ist OCaml dazu in der Lage. Noch weitere Fragen? Scheuen Sie sich nicht. Letzte Chance. Wenn nicht, dann also bedanke ich mich für Interesse für die Vorlesung und wünsche Ihnen, ist ja sowieso der letzte Tag des Semesters, dann wünsche ich Ihnen also jetzt eine erfolgreiche Klausurzeit. Insbesondere wünsche ich Ihnen viel Glück für die Info 2 Klausur. Und ja, dann bis demnächst.